Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo zusammen, wir freuen uns, dass ihr euch wieder die Zeit nehmt, mit uns einen neuen Fall zu durchleuchten. Im Rahmen, ich muss immer überlegen, ich komme ja nicht drauf, Arzthaftungsrecht, ich hab's.
Arzthaftungsrecht.
Als hätte ich es mir gerade noch mal von so einem Apfelbaum gepflückt.
Hast du mir dazwischen gequatscht?
Ja, das ist meine Aufgabe, ja. Peter. Wenn ich das nicht machen würde, dann wäre das ja ein Fass ohne Boden, ein Podcast, der über 3 Tage ginge.
Nee, du bist direkt mit straight away in die Brust.
Ich dachte, so gefällt dir das am besten. So, was ist heute mit uns los? Warum sind wir so bekloppt heute? Manchmal weift Peter, das müsst ihr wissen, einfach nur mal so einen Begriff hin. Da sagt er vorhin zu mir, ja, ich müsste dir eigentlich mal von dem Doofmann-Fall erzählen. Peter, ich würde sagen, das ist eine super Gelegenheit, dann erzählst du es jetzt nicht nur mir, sondern auch unserer geneigten Hörerschaft. Was ist der Doofmann-Fall und warum kommt er dir heute in den Sinn?
Ja, also der Doofmann-Fall, das ist ein sehr spannender Fall und die Bezeichnung kommt gar nicht von mir, sondern von, ja, ich glaube sogar, das war der erste Dozent, den ich hatte im Arzthaftungsrecht, der hat uns damals in einem Seminar den sogenannten Doofmann-Fall geschildert und der war so sehr prägend für meine weitere berufliche Tätigkeit, weil der von ganz, ganz großer Relevanz ist. Und der zeigt auch auf, dass es wichtig ist, dass man zu einem Fachanwalt für Medizinrecht, Schwerpunkt Arzthaftungsrecht, gehen sollte, wenn man einen ärztlichen Fehler vermutet. Ich will auch kurz erklären, was sich dahinter verbirgt.
Bitte, du machst es wahnsinnig spannend.
Ja, das ist auch ein sehr spannender Fall. Das war so, dass ein Anwalt, der eigentlich mit Arzthaftungsrecht nichts zu tun hat, der üblicherweise Familienrecht und Baurecht macht, und zu ihm kam die Ehefrau eines schwer Medizingeschädigten, der zum Pflegefall geworden ist, schon mit 2 positiven Gutachten. Also da gab es Behandlungsfehlergutachten, die einen groben Behandlungsfehler attestiert haben. Ganz klare Sache. Der Anwalt hat die Gutachten gelesen und gesagt, ja, das ist ja klar, grobe Behandlungsfehler, sagen beide Gutachter. Den kann ich auch wenn ich sonst kein Arzthaftungsrecht mache. Das ist ja ein Doofmann-Fall, den kann man nur gewinnen.
Ach so, deswegen der Name. Ja.
Und er hat dann auf Grundlage der beiden Gutachten ein Klageverfahren angestrengt. Es ging da um im Rettungsdienst Tätige, das will ich vielleicht noch ergänzen. Und er siegessicher vor Gericht gezogen. Erste Instanz, Landgericht Aachen war das, glaube ich, dann damals. Und das Gericht hat noch ein weiteres Gutachten eingeholt und auch das war positiv. Und er sagte, ja, wie gesagt, Doofmann-Fall. Er hat im Endeffekt dann auch gewonnen. Und es ging in diesem Verfahren in erster Instanz um einen Betrag von 3 Millionen Euro. Und ja, er hat in erster Instanz gewonnen. Die Gegenseite ist dann aber in Berufung gegangen. Und dann gab es eine Verhandlung vor Gericht, die dauerte genau 5 Minuten. Die haben einen einzigen Satz ausgesprochen. Das Urteil ist aufzuheben und der Berufung ist quasi stattzugeben. Und er ganz entsetzt, ja warum? Was war der Satz? Das erstinstanzliche Gericht hat übersehen, dass die Falschen verklagt worden sind, weil nach dem Rettungsgesetz NRW gibt es bestimmte Anforderungen, wer zu verklagen ist, wer der Träger des Rettungsdienstes war. Und der ist nicht verklagt worden, sondern die Falschen. Und in dem Fall hat das auch das Landgericht übersehen. Und das OLG hat gesagt, ja, die Falschen verklagt. Also die Klage wird abgewiesen, beziehungsweise der Berufung wird stattgegeben. Komplett verloren. Die 3 Millionen waren wieder weg. Und das Problem für den Anwalt war, er hätte das erkennen müssen. Das Landgericht haftet ja nicht, wenn es was falsch macht. Aber er hätte erkennen müssen, dass der Falsche verklagt worden ist. Was war in der Zwischenzeit passiert? Es waren einige Jahre ins Land gegangen. Die Ansprüche gegen den richtigen Träger des Rettungsdienstes waren verjährt.
Ich schab's mir ja.
Die konnte er nicht mehr in Anspruch nehmen. Das heißt, es ist ein Schaden in Höhe von 3 Millionen Euro entstanden, für den der Anwalt einstehen musste.
Ach du Schande.
Regress des Anwalts. Zur damaligen Zeit war er versichert mit, wie die meisten Anwälte, 500.000 Euro. Er hat noch 500.000 zusammengekratzt durch sein von ihm bewohntes Einfamilienhaus und ein paar Aktien und ein paar Uhren, was er noch hatte. Blieben 2 Millionen Euro übrig. Er hat seine Zulassung verloren, weil ein insolventer Anwalt darf nicht tätig sein.
Ja, prima.
Und hatte 2 Millionen Schulden an der Backe.
Wer ist jetzt der Doofmann in diesem Fall?
Und darum hieß der Doofmann-Fall, weil er dachte, das kann jeder Doofmann diesen Fall mit 2 positiven Gutachten bearbeiten. Da nehme ich schöne Gebühren ein und mache das einfach mal. Ja, das hat ihm seine Zulassung gekostet, sein Privatvermögen gekostet und der war nachher ein Sozialfall. Das ist der Doofmann-Fall.
Also lieber zum Fachanwalt.
Vielleicht auch nicht. Und das ist nämlich jetzt so die Krux an der ganzen Sache. Der Geschädigte hat zumindest 500.000 Euro über die Versicherung des Anwalts bekommen und 500.000 durch die Vollstreckung in das Vermögen des Anwalts. Immerhin war der Schaden dann nur noch 2 Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob in der Folge, in den Jahren danach, man hat ja einen Titel über 30 Jahre, auch noch was bekommen hat. Aber zumindest einen kleinen Teil hat er bekommen. Aber wenn direkt, da hast du wieder recht, Anina, direkt zum richtigen Anwalt, der erkannt hätte, die darfst du nicht verklagen, das sind die Falschen, dann hätte er 3 Millionen Euro bekommen. So läuft es manchmal. Es ist einfach nicht so klar, wie es manchmal erscheint. Mhm. Und
das habe ich ja jetzt schon einige Male hier gemerkt.
Und, ja, es ist gar nicht so einfach, den richtigen Beklagten auch zu finden. Die sogenannte Passivlegitimation, so nennt das der Jurist.
Ach, du liebes bisschen.
Also wen man verklagen muss. Ne? Wer Träger eines Krankenhauses. Das ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Wie ist es bei einer Durchgangsarztbehandlung, wenn da was falsch geht? Wen verklagt man? Die Berufsgenossenschaft, den Arzt oder wen auch immer. Also da gibt es sehr, sehr viele Fallstricke im Medizinrecht. Und da muss man zu jemandem gehen, der sich da wirklich auskennt, weil das sind nicht alles Doofmann-Fälle.
So, das lassen wir jetzt einen ganz kleinen Moment sacken und gucken uns mal unseren Fall heute an.
Sehr
gerne. Es ist kein Doofmann-Fall, weil da bist du ja im Einsatz gewesen. Und zwar machen wir da heute einen Schlenker nach Norddeutschland. Dahin hat es die Roswitha verschlagen. Gebürtig ist sie ein Original Berliner Gewächs, aber natürlich, wie es oft ist, für ihre große Liebe, das ist der Matthias, ist sie mit 25 Jahren nach Kiel gezogen. Mittlerweile ist Roswitha 57 Jahre alt. Sie und Matthias haben 2 erwachsene Söhne. Beide sind schon aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Auf lange Sicht wollen sich auch Roswitha und Matthias etwas Neues, etwas Kleineres suchen. Das Haus ist für sie beide einfach zu groß. Und es macht jede Menge Arbeit. Roswitha arbeitet zwar nur noch stundenweise in einem Anwaltsbüro, aber sie ist eigentlich ständig unterwegs. In mehreren Vereinen aktiv. Ganz besonders liebt sie es, die Hunde aus dem nahegelegenen Tierheim auszuführen. Und Roswitha hört man schon von weitem, sie fällt einfach auf mit ihrer lauten, herzlichen Lache. Sie ist eine kleine, runde Person und es gibt eigentlich niemanden, der sie nicht mag. So, das einfach mal, damit ihr ein Bild von dieser lebenslustigen Frau bekommt. Samstags ist bei Roswitha großer Putztag. Auch an diesem Samstag im Juni wirbelt sie durch ihr Haus und da passiert der Unfall. Roswitha will die frisch gewaschene Wohnzimmergardine aufhängen. Kurz hatte sie noch überlegt, ihren Mann um Hilfe zu bitten, aber sie hat das so oft alleine geschafft, dass sie auch diesmal auf die Trittleiter steigt und die ersten beiden Haken sind befestigt. Sie will gerade den dritten anbringen, als sie den Halt verliert. Ein Bein verheddert sich in der Gardine und Roswitha stürzt zu Boden. Dabei schlägt sie so unglücklich auf, dass der Oberschenkelknochen bricht. Das weiß Roswitha jetzt noch nicht, sie weiß nur, dass es höllisch wehtut. Und das ist jetzt auch nicht böse gemeint von mir, aber es ist halt einfach der Klassiker. Ne? Die meisten Unfälle passieren nach wie vor im Haushalt. Peter, du hast uns mal eine kleine Statistik mitgebracht dazu.
Ja, sogar knapp ein Drittel aller Unfälle passieren im Haushalt. Und es sind sogar mehr als im Straßenverkehr. Die Küche ist der gefährlichste Ort im Haushalt. Frauen erleiden die meisten Unfälle beim Kochen und Aufräumen und die Männer holen sich ihre Blessuren zumeist beim Heimwerken oder Möbelräumen.
Da haben wir ja noch das ganz alte Rollenbild. Das sieht man an der Statistik über Unfälle. Unglaublich. So, und was sind die häufigsten Unfälle? Was tun sich die Leute so?
Die Klassiker sind das einfach Stürze, Schnittwunden, Verbrennungen. Es gibt aber auch Vergiftungen und auch Stromschläge, wenn man die Lampe selber reparieren will.
Feuer brennt ja auch manchmal.
Ja, das ist auch ein unfallträchtiges Ereignis.
Tja, da hat Roswitha direkt mal bei Punkt 1 zugeschlagen. Sie stürzt ganz schwer. Ihr Mann Matthias hört auch ein lautes Rumpeln aus dem Wohnzimmer und auch die Schreie seiner Frau. Er ruft sofort den Notarzt und Roswitha wird ins Krankenhaus gefahren. Die Diagnose ist ganz schnell da. Die Röntgenaufnahme zeigt es deutlich, eine Oberschenkelfraktur im linken Bein. Roswitha bekommt Schmerzmittel und die Operation erfolgt schon am nächsten Morgen. Bis dahin ist Roswitha damit beschäftigt, sämtliche ihrer Termine abzusagen, denn ihr ist völlig klar, das wird eine lange Angelegenheit. Auch da haben wir eine Statistik dabei.
Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr langwierige Genesung, die eine Oberschenkelfraktur benötigt. Man sagt so in aller Regel 3 bis 6 Monate, um zu einer vollständigen Heilung zu kommen. Einige dauern sogar noch länger. Und besonders, wenn es sich um einen offenen Bruch handelt oder der Knochen in mehreren Stücken gebrochen ist, sogenannter Trümmerbruch, dauert es regelmäßig länger als 6 Monate. Wie lange die Heilungsdauer eines Oberschenkelbruchs genau dauert, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Einmal dem Alter des Patienten, Art und Lage des Bruchs und auch die Behandlungswahl ist von entscheidender Bedeutung. Ebenso ist entscheidend, ob Komplikationen auftreten oder nicht.
Natürlich, da kann sich das ja ewig entziehen.
Verlängern. Genau.
Los geht das für Roswitha im OP. Der Operateur führt eine Osteosynthese durch. Würde ich mal so beschreiben, in Roswithas Oberschenkel wird so ziemlich der halbe Baumarkt verarbeitet.
Das ist ein Stück weit richtig. Es werden Nägel und Schrauben verwendet, sogenannte Osteosynthesematerialien. Aber die kann man an sich nicht im Baumarkt erwerben, sondern in anderen Geschäften, wo Kliniken, Ärzte und Ärztinnen einkaufen, aber nicht im Baumarkt. Aber der Gedanke ist schon richtig, dass Baumarktmaterialien wie Nägel und Schrauben verwendet werden.
Um das alles wieder zu fixieren und an Ort und Stelle zu bringen, damit es heilen kann.
Genau.
Ja, und genauso frisch verschraubt und vernagelt verbringt Roswitha 2 Wochen in dem Krankenhaus und wird dann entlassen. Zu Hause allerdings macht Roswitha kaum ein Auge zu in der Nacht und auch über Tag quälen sie Schmerzen in dem Oberschenkel. Nach einer Woche wird sie deshalb nochmal für 3 Tage stationär im Krankenhaus aufgenommen. Es wird eine Röntgenaufnahme vom Operationsbereich gemacht. Die Ärzte können da aber nichts Auffälliges feststellen. Und Roswitha wird trotz anhaltender Schmerzen wieder entlassen und hofft darauf, dass in der anschließenden Reha dann alles besser wird. So, dort bleibt sie 3 Wochen lang. Die Maßnahmen tun ihr auch gut. Der Schmerz nimmt ab, aber er ist immer noch da. Würdest du aus anwaltlicher Sicht an dieser Stelle schon so ein bisschen misstrauisch werden, wenn du dich so in so einen Fall reingräbst, dass da schon was nicht stimmen kann, weil die Schmerzen halt so lange da jetzt andauern?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Also Wundschmerz, der klingt nach relativ kurzer Zeit wieder ab. Aber gerade in diesen Bereichen, auch im Oberschenkelbereich, kann das eine Zeit dauern. Das muss sich ja erstmal zusammenfinden wieder, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann können die Schmerzen, gerade bei Bewegungen, die man vielleicht nur eingeschränkt ausführen kann, kann das doch schon über einen längeren Zeitpunkt andauern mit dem Schmerz. Und das kann man so nicht sagen, dass das schon auf was Fehlerhaftes zurückzuführen ist.
Okay. Es vergehen nach der Reha dann wieder 3 Wochen. Roswitha ist zu Hause. Die Schmerzen verschlimmern sich wieder Tag für Tag und wieder begibt sie sich ins Krankenhaus. Das ist ihr mittlerweile auch sehr unangenehm. Sie hat nämlich ein bisschen die Befürchtung, dass die Ärzte ihre Schmerzen gar nicht ernst nehmen. Dem ist aber gar nicht so. Sie wird da in der Klinik ganz liebevoll aufgenommen. Es werden nochmal Kontrollaufnahmen gemacht und die bringen den Grund ihrer Schmerzen jetzt ans Licht. Es stellt sich nämlich heraus, dass der eingebrachte Nagel in ihrem Oberschenkel gebrochen ist. Also einerseits ist Roswitha erleichtert, weil sie jetzt weiß, woher dieser fiese Schmerz rührt, aber sie muss halt auch wieder in den OP, so kann man das ja nicht lassen. Und in dieser Operation wird das Osteosynthesematerial ausgewechselt und danach heißt es wieder Krankenhausbett hüten, 2 Wochen bleibt sie stationär. Mittlerweile sind jetzt Monate vergangen und Roswitha hat nicht einen Tag ohne Schmerzen erlebt. Außerdem ist die Narbe an ihrem Oberschenkel so ganz wulstig und hässlich geworden. Nach der ersten Operation, sagt sie, sah die Wunde viel, viel besser aus. Diesen Schönheitsmakel kann Roswitha verknusen, aber die Schmerzen nicht. Und ja, das ist der Moment, wo sie dann klagen will oder zumindest wissen will, ob da vielleicht ein Fehler unterlaufen ist. In diesem Augenblick treten wir durch die Tür zu deiner Kanzlei und sind gespannt, was der Fachanwalt für Medizinrecht da jetzt herausgefunden hat und zu bieten hat.
Ja, es ist leider gar nicht selten, dass Mandanten in dem Falle, wenn sie zu uns kommen, aus Patienten werden Mandanten, zeitlebens mit Schmerzen leben müssen. Das ist nicht immer nur nach Operationen, die vielleicht fehlerhaft durchgeführt worden sind, sondern auch nach Operationen, die fachgerecht durchgeführt worden sind, aber vielleicht Komplikationen aufgetreten sind oder einfach auch ohne, dass Komplikationen zu verzeichnen sind, einfach Schmerzen bleiben. Bewegungseinschränkungen oder wenn man ungewohnte Bewegungen macht, die zu Schmerzen führen und in jeglicher Art und Weise. Das ist schwierig, damit umzugehen. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, Schmerzen zu begegnen. Es gibt ja entsprechende Schmerzambulanzen, gibt spezielle Trainings in dem Bereich. Aber das ist schon nicht einfach, damit ein Leben lang klarzukommen.
Also und ihr ist ja auch klar, also der Fehler ist ja da. Also es ist ein gebrochener Nagel. Jetzt natürlich die Frage, ist sowas auch wieder irgendwie so schicksalbehaftet, dass so ein Nagel bricht? Liegt es am Material, dann wär's der Hersteller? Oder hat der Arzt den irgendwie falsch eingebracht? Wen habt ihr denn da jetzt verklagt?
Das ist bei Fällen dieser Art immer die Kardinalfrage. Wen verklagt man? Der Hersteller sagt natürlich, unser Material ist einwandfrei, mangelfrei, da kann nichts gebrochen sein, da muss der Arzt was falsch gemacht haben. Und der Arzt sagt, nein, wir haben das Material vorschriftsmäßig eingebracht, da muss ein Mangel beim Material vorliegen. Also die schieben sich den schwarzen Peter wechselseitig zu. Wenn man jetzt beide gleichzeitig verklagt, ist es so, dass man auf jeden Fall einen Teil des Prozesses verliert, weil man weiß ja, der eine ist im Regelfall nicht dafür haftbar. Dass beide haften, ist eher selten. Also man gewinnt gegen den einen, vielleicht verliert man auch, ist auch möglich, aber gegenüber dem anderen verliert man auf jeden Fall. Wir haben in diesem Fall den Hersteller verklagt, weil uns das näher gelegen hat, den in Anspruch zu nehmen, auch nach den Schilderungen der Ärzte. Und darum ist in dem richtigen Verfahren ein Sachverständigengutachten eingeholt worden. Und das hat leider bestätigt, dass kein Konstruktionsfehler für den Nagelbruch verantwortlich ist. Das Material war einwandfrei, nicht fehlerhaft und die Klage ist abgewiesen
worden. Hattet ihr quasi aufs falsche Pferd gesetzt bei dieser 50-50-Sache?
Ja, wir haben in dem Fall auf das falsche Pferd gesetzt. Die Klage gegen den Hersteller ist schlussendlich zu Recht auch abgewiesen worden. Aber das in diesem Verfahren eingeholte Gutachten hat uns insoweit geholfen, als dass der Krankenhausträger bereit war, in eine außergerichtliche Regulierung einzutreten. Die haben quasi die Feststellungen in diesem Gutachten akzeptiert. Und wir konnten uns mit dem Krankenhausträger außergerichtlich verständigen und auf einen Schadensersatzbetrag von immerhin noch 25.000 Euro im Vergleichswege verständigen.
Immerhin. War ja auch ein langer Weg bis dahin jetzt.
Das war ein durchaus langer Weg, aber man muss immer berücksichtigen, wenn man denkt, das ist aber nicht so viel für die Schmerzen, die sie jetzt erlitten hat und noch weiter erleiden muss. Aber es war auch schwer, eine Abgrenzung zu finden, was rührt von der Ursprungsverletzung her, weil der Bruch war ja da und auch selbst wenn der ordnungsgemäß versorgt worden wäre, hätten ja Schmerzen bleiben können. Das ist immer eine sehr schwierige Abgrenzung. Was ist auf die Grundverletzung, die Grunderkrankung zurückzuführen an Beschwerden und was auf die fehlerhafte Behandlung? Kam da noch was da hinzu? Wie viel kam hinzu? Und das muss man auch immer mit ins Kalkül ziehen.
Also ich muss auf jeden Fall sagen, dass dieses Arzthaftungsrecht normalen Menschen wie mir einen Knoten ins Hirn macht. Also deswegen Respekt, deswegen brauchen wir Menschen wie euch, die uns bei solchen tragischen Fällen wirklich helfen. Und euch möchte ich noch auf den Weg geben, schön vorsichtig sein im Haushalt. Nicht, dass da was passiert. Bleibt uns gesund und dann hören wir uns nächste Woche gerne wieder mit einer neuen Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit Tanina und Peter.
Genau so machen wir das. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.